wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch am 16. März 2025. Haben sich zusammengefunden der gute Basti und euer Michi. Guten Morgen, Basti.
Guten Morgen. Ja, das ist ja eine richtig traute Zweisamkeit hier heute.
Richtig, denn genau, der Manu ist schon wieder auf Reisen und die liebe Anne ist leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Deswegen haben wir beide uns hier zum mauscheligen, kuscheligen Guten Morgen Brunch zusammengetan. Schon über Mikrofonkonfigurationen geredet, über die vielen News-Themen, die wir heute haben. Ganz tolle Trailer sind erschienen und große Moves wurden im Videogame-Business gemacht, die wir besprechen werden. Und natürlich auch über das, was wir die vergangenen 7 Tage so gespielt haben. Das ist ein buntes Portfolio aus aktuellem Indie-Kram und meinen Rennen und Retro und was weiß ich nicht noch alles. Und wir reden auch über Copilot AI. Das wird euer bester Freund oder euer größter Feind. Wir werden's erörtern. In der letzten Woche habt ihr ein neues Format von Manu und Rainer Siegel gehört, nämlich New Game Plus. Da wurde ein schönes Strategiespiel besprochen mit dem Namen Tides in Titan.
Tides in Night Spaces.
Genau. Nights in Tide Spaces, ein Rundenstrategiespiel, das dort erörtert wurde. Und wir hätten auch gerne über Wonderstop schon gesprochen. Diese Folge kam aus technischen Gründen leider nicht zustande, aber sie ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ein Sorry von Manu an dieser Stelle, aber da wird in der kommenden Woche wahrscheinlich schon diese Folge nachgeholt werden. Und dann kommen wir doch mal zu den aktuellen Spielen. Da hast du ja einen Star of Providence, einen kleinen Spielstern mitgebracht, der schon auf Steam lange Zeit erhältlich war, jetzt auf der Nintendo Switch erschienen ist mit neuen Inhalten. Und diese neuen Inhalte sind auch in die Steam-Version geflossen. Erzähl uns von Star of Providence, Basti.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe das versucht so ein bisschen zu entschlüsseln, weil so ganz klar war es mir nicht. Wirklich wahrgenommen habe ich das Spiel nämlich jetzt erst durch Videogame Donkey beziehungsweise sein Publishing-Label Big Mode. Die haben das ja angekündigt, dass es jetzt eben für die Switch auch erscheint und Star of Providence heißt. Aber tatsächlich, dieses Spiel gibt es ja schon seit 2017. Da hieß es noch Monolith, als es erschienen ist. Und das sind jetzt sozusagen nur einfach weitere Content-Updates, die da passiert sind. Und jetzt eben noch einmal so ein ganz großes Update zusammen mit der Switch-Version. Und das habe ich zum Anlass genommen, weil ich auch ehrlich gesagt ein großer Videogame-Donkey-Fan bin und auch schon das erste Spiel von deren Publishing-Label, nämlich Animal Well, sehr toll fand. Und deshalb dachte ich mir, ey komm, das muss ich mir anschauen. Wir haben kurz im Discord geschnackt, weil im ersten Moment war ich fast ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das angeschaut, dachte mir so, ey, das ist eigentlich mein Spiel. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, warte mal, ich glaube, es ist ein Roguelike. Und dann haben wir kurz geschrieben und du meintest, nee, ich glaube, das ist ein Roguelite. Ja, was ja ein Unterschied ist, ne, auf den wir vielleicht in dem Sinne, sollen wir es kurz erklären?
Ich bitte darum, das ist, wir können nicht genügend Videospielaufklärung, was dahingehend gesagt wird, vollführen. Von daher bitte einmal.
Ja, es ist ja tatsächlich so ein großer Streitpunkt. Wir hatten das auch mal bei Game 2, wo wir so einen Talk dazu gemacht haben. Und da kannst du in den Kommentarbereich gehen und wirklich jeder hat eine andere Meinung, was jetzt Roguelite und was Roguelike ist. Aber für mich ist die klare Differenzierung, Roguelike ist halt wirklich dieses, du selber musst besser werden. Du bekommst keine permanenten Verbesserungen, egal wie gut du spielst. Du fängst immer wieder bei Punkt Null an und kannst vielleicht maximal so ein bisschen wie bei Binding of Isaac, glaube ich, da ist das auch so, du kannst neue Gegenstände freischalten, die du aber in deinem Lauf wieder verdienen musst. Also sprich, du startest nicht in eine Session rein und hast schon irgendwelche Dinge, die dich besser machen. Das ist für mich der Unterschied. Würdest du mir dazu stimmen,
Michael? Ja, ich würde an sich zustimmen, aber es fällt mir jetzt so schwer, dann so ein wirkliches Roguelike zu finden. Weil wo kriegt man keine Upgrades, während man spielt? Welches?
Nee, nicht während man spielt. Das ist ja dann Roguelike von mir aus. Ne?
Nur okay, also Dark Souls ist ein Roguelike, weil man da nur Sachen, während man die Kampagne spielt, kriegt. Oder?
Jetzt bitte. Also für mich ist das Paradebeispiel für ein Roguelike Spelunky. Weil bei Spelunky bekommst du wirklich nichts, außer dass du, glaube ich, ich habe Spelunky nicht viel gespielt, weil ich mag keine Roguelikes, aber dass du, glaube ich, so Shortcuts nachher hast, dass du, glaube ich, in die niederen Level einsteigen kannst oder sowas. Ja. Aber sonst hast du ja eben keinen spielerischen Vorteil. Du bekommst nicht plötzlich die goldene Peitsche, mit der du alles schneller kaputt machst oder eine größere Reichweite hast oder sowas. Und keine Ahnung, bei Binding of Isaac ist es ja auch so, du bekommst, während du spielst, Upgrades und du dadurch, dass du sie einmal erhalten hast, glaube ich, oder musst du sie irgendwie freischalten, auch wieder wenig gespielt. Aber du startest eben nicht mit vorgegebenen Upgrades schon rein, wenn du sie dir verdient hast.
Die vor allen Dingen immer stärker werden, so wie bei Hades zum Beispiel. Wo man sich ja Spezialfähigkeiten und Waffen teilweise freischaltet, die dann immer stärker werden, worum man es dann einfach hat. Primär natürlich während der früheren Sachen. Und trotzdem kann man ein Hades ja direkt durchspielen, auch beim ersten Mal, wenn man halt super gut ist.
Das ist richtig, genau. Ja, und keine Ahnung, ich kann es dir, also irgendwie kann ich mich mit Roguelikes immer nicht so richtig anfreunden, bin ich leider, irgendwie pralle ich da immer ab. Wahrscheinlich, weil ich zu schlecht bin, ich weiß es nicht. Aber entsprechend vorsichtig war ich dann bei Star of Providence, um euch kurz reinzuholen. Es sieht im ersten Moment einfach aus wie ein sehr klassischer wie ein Shoot'em'up. Man steuert ein kleines Raumschiff, man ist meistens in so quadratischen Räumen unterwegs, kleine quadratische Räume, die abgesteckt sind und muss da Gegner ausschalten. Und das sieht erstmal total schick aus, hat so ganz typisch klassische Pixel-Art. Auch so die Musik, die ist mir fast ein bisschen zu klassisch, also sehr, sehr quengeliger Chiptune-Quietsche-Sound. So. Mhm. Für mich passt das nicht ganz zum Rest, wie ich finde, weil ich die Präsentation eigentlich sehr schön finde. Aber sicherlich Geschmackssache. Genau, und das ist der Kern. Und da dachte ich halt, okay, das ist was für mich. Ich mag, wir hatten, glaube ich, über Hausmarke schon mal gesprochen, Railsgun zum Beispiel. Das war ein Spiel, das habe ich geliebt und wirklich absorbiert. Und entsprechend Bock hatte ich drauf, bis ich dann eben gemerkt habe, okay, es ist ein Roguelike. Du meintest Roguelite. Ich dachte mir, komm, ich probiere es einfach aus. Vielleicht ist es ja was. Und ich muss sagen, es ist leider doch ein Roguelike.
Es gibt keine permanenten Upgrades in dem Spiel.
Also, du hast quasi so eine Homebase, in die du immer wieder zurückgeworfen wirst, wenn du stirbst. Und da gibt es, ja, es sind keine permanenten Upgrades. Also du kannst diese Homebase so ein bisschen ausgestalten. Da kommen dann immer so, keine Ahnung, beim Anfang kommt ein Teppich rein in diesen Raum, was ein bisschen, ist schon sehr, sehr funny, muss man sagen. Aber du kannst.
So wie bei Civilization beim Thronsaal. Da kann man auch solche Upgrades geben. Die sind also rein visuell, geben dir nichts.
Genau, das bringt dir leider gar nichts. Aber du kannst Waffen und Extras freischalten. Und da dachte ich so, oh, okay, cool, das ist bestimmt das Roguelite-Element. Ja. Aber weit gefehlt, denn wenn du sie freischaltest, das machst du durch Geld oder durch Scraps, heißt es hier im Spielen. Wenn du die freischaltest, dann bekommst du die nicht zum Start des Levels, sondern die sind einfach irgendwo im Level. Also du kannst sie finden.
Ja, oh, wir sind aber ganz tief drin jetzt. Das ist ganz nah dann doch alles beieinander. Weil ich würde sagen, das macht es zu einem Roguelite, weil erst wenn du diese coolen Waffen, die vielleicht auch stärker sind oder Sachen einfacher machen, finden kannst, ist es ja trotzdem ein permanentes Upgrade.
Ja, nee, weiß ich nicht. Also dadurch, dass trotzdem das Lernen und das Beherrschen der Spielmechanik vorne steht, finde ich, da fehlt der Progress für mich.
Aber das ist doch bei Dead Cells genau gleich.
Habe ich
auch da gespielt. Auch da hast du diesen großen Anfangs-Hub-Bereich und schaltest dir da halt immer mehr Waffen frei, die dir halt mehr Spielmannigfaltigkeit geben. Und ja, da sind auch coole Waffen bei, die halt teilweise dann mehrere Gegner gleichzeitig töten können. Zum Beispiel ein krasser Shuriken, den du dann freigeschaltet hast. Und du musst ihn dann immer noch finden in der Spielwelt. Aber wenn du ihn halt gefunden hast, ist er natürlich mächtiger als alle Shurikens, die du bisher gefunden hattest. Okay. Also für mich ist das schon ein Roguelite-Element, wenn du geilere Upgrades und Waffen finden kannst während der Runs.
Ich weiß nicht, ich bin da nicht zufrieden. Also für mich ist das Beste.
Also für dich wäre ein permanentes Upgrade, Lebenspunkte-Upgrade, dass du doppelt so viel, wenn du hast 4 Stunden gespielt und startest einen Run dann mit doppelt so viel Lebensenergie wie noch zu Beginn des Spiels. Das ist für dich die harte Trennung.
Oder halt statt der normalen Schusswaffe, die ich bei meinem Raumschiff habe, habe ich dann Doppelschuss oder irgendwie sowas.
Mhm.
Genau, also für mich ein gutes Beispiel ist da immer das Rogue Legacy. Hast du das gespielt?
Das habe ich auch gespielt. Das finde ich sehr an Dead Cells dran. Aber da ist es so, dass man da definitiv mehr Lebensblasen zum Beispiel sich auch erkaufen kann und dann halt immer mit mehr startet, ja.
Genau, dann nimmst du dein Geld, was du verdienst, während du durch den Dungeon huscht und am Ende kannst du eine Stadt ausbauen und wenn du diese Stadt ausgebaut hast, bekommst du mehr Lebenspunkte, mehr Schaden.
Mehr Mana.
Ja. Genau, und das ist für mich eher so ein klassisches Roguelite-Element, wo ich dann eben mich dran festhangeln kann, okay, ja, ich bin jetzt wirklich wieder doof gestorben, aber guck mal, ich bin ein bisschen besser geworden und das beruhigt mich irgendwie immer. Und das hast du halt hier bei Star of Providence nicht. Aber ich wollte gar nicht so lange über die
das ist aber sehr entscheidend doch für dieses Spiel, oder? Also, wie weit bist du denn gekommen?
Also ich habe jetzt nur ein paar Runden gespielt. Mhm. Du hast quasi immer, also es ist aufgebaut, das ist das Witzige. Ich habe gesagt, es ist eigentlich, sieht aus wie ein Shoot'em'up, aber es ist eigentlich aufgebaut wie so ein Zelda-Dungeon jeweils. Du hast verschiedene Stockwerke und du hast alles sind diese viereckigen Räume. Und du kannst diesen Dungeon frei erkunden, wie du möchtest. Du kannst sogar tatsächlich schnell reisen zwischen den Räumen, die du schon erkundet hast. Und das Ziel ist dabei natürlich, immer stärker zu werden, gute Sachen dir einzusammeln. Manchmal gibt es kleine, naja, Secrets eigentlich nicht, aber es gibt auch so Wände, die du zum Beispiel mit Bomben einreißen kannst. Und dann, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich alles entdeckt, erkundet, was ich möchte, dann kann ich zum Boss in diesem Areal, in diesem Abschnitt gehen. Mhm. Und wenn ich den Boss besiegt habe, dann gehe ich sozusagen ein Level tiefer. Und ich habe, oh Gott, ich glaube, ich bin in Level 5 oder 6 angekommen. Also es hat sich wahnsinnig gut angefühlt, aber ich glaube, es ist noch nicht weit. Genau, und deshalb wollte ich nur sagen, also im Grunde müsste ich dieses Spiel hassen, dadurch, dass es ein Roguelike ist und dadurch, dass ich eben keinen schönen, saftigen, richtigen Progress bekommen habe. Mhm. Aber tatsächlich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also ich war wirklich absorbiert. Ich dachte mir, wann war das? Vorgestern? Komm, ich spiele jetzt einfach mal kurz ein Stündchen rein. Und das nächste Mal, als ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich eben diese 3 Runs oder 4 Runs gemacht und es waren 3 Stunden später.
Sehr schön. So wie bei mir mit Monster Train letztens. Ja, großartig.
Ja, genau. Nee, also ich kann da auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es ist halt, das ist so ein bisschen das, was ich Star of Providence ankreide oder beziehungsweise was mir generell so ein bisschen bei diesem Roguelike-Genre ein bisschen zuwiderläuft. Es ist halt, abgesehen davon, dass es diese Zelda-Struktur hat, aber es ist halt, es fühlt sich sehr an wie halt ein Roguelike. Also du machst quasi immer wieder, du durchläufst die gleichen Räume, die sind natürlich zufällig angeordnet, aber irgendwann kennst du sie, selbst nach den 3 Durchläufen sind mir da auch schon immer wieder Räume vorgekommen, die ich halt eben schon kannte. Und deshalb ist die Struktur sozusagen nicht überraschend vom Spiel, aber das, was ich da gemacht habe und auch die Kämpfe und auch die Waffen, also du hast dein Raumschiff kannst du dann mit Lasern ausstatten, du hast aber auch sowas wie eine Shotgun, du hast einen Feuerball, den du ausrüsten kannst. Es gibt auch unterschiedliche Waffen, mit denen man experimentieren kann und diese Waffen haben auch immer noch unterschiedliche Parameter. Am Ende hatte ich beispielsweise meinen Laserschuss, der aber gleichzeitig zielsuchend war und ich hatte nicht nur einen Laser, sondern ich hatte 2 oder 3. Und dann musste ich halt quasi nur in so einen Raum reinfliegen, den Schussknopf drücken und ich habe zugesehen, wie dieser Laserblitz quasi zu den Gegnern fährt und sie zerstört. Das war sehr toll. Und damit experimentieren, das hat total viel Spaß gemacht. Da muss man auch mit der Munition haushalten. Wenn man diese Sonderwaffen findet, dann ist die Munition immer beschränkt. Und dann gibt es beispielsweise bei gewissen größeren Gegnern, die man besiegt, auch die Möglichkeit, du kannst dann wählen, okay, nehme ich jetzt Lebensenergie, um die mir wieder aufzufüllen, oder nehme ich Munition, um meine Hauptwaffe wieder aufzufüllen. Also da hast du dann so ein bisschen diese Risk-Reward-Geschichte, dass du viel überlegen musst, okay, was mache ich jetzt, was bringt mich mehr ans Ziel. Es gibt kleine Minispiele auch in diesen Dungeons. Es gibt so Hack-Minigames. Beispielsweise, wenn du eine Tür öffnen willst, dahinter verbirgt sich wahrscheinlich ein Schatz oder eben ein Upgrade. Dann kommst du noch mal in eine etwas andere Oberfläche, wo du so ein Blöckchenraster hast. Sagen wir mal 16 mal 16 Felder. Und da gibt's dann so kleine Aufgaben, die du machen musst. Mal musst du ausweichen, dann werden ein paar von diesen Feldern irgendwie mit dem Totenkopf markiert und du musst halt schauen, dass du auf eins der Felder kommst, schnell, die eben keinen Totenkopf hat. Oder dann taucht eine Zahlenreihe um dich herum auf und du musst die niedrigste Zahl wählen und solche Sachen.
So ein bisschen Dr. Kawashima reingestreut.
Ja, genau. Das fand ich, ist eine schöne Abwechslung, obwohl es sozusagen rein visuell jetzt nicht krass viel anders macht, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Und dann kommen, wie gesagt, diese schönen Bosse, die mir immer sehr viel Spaß gemacht haben. Die sind sehr imposant, sehr groß, sehr bildschirmfüllend. Das Einzige, was ich da sagen muss, aber es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Gewöhnungssache, es hat so ein bisschen diese Bullet-Hell-Anmutung. Also es fliegen wahnsinnig viele Projektile auf dich zu und du musst immer schauen, okay, wo finde ich da meine Lücke, um da irgendwie lebend durchzukommen. Und das war mir stellenweise fast ein Ticken zu friemelig und kleinteilig.
Aber ja, das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Geht es in den Leveln mehr darum, ums Auswendiglernen, sodass du weißt, okay, hier ist der Twist, dass ich da und da immer Deckung nehme und dann rauskomme und mal schieße? Oder ist es sehr reaktives, letzte Moment ausweichen und so ein Flow-State, dass du einfach maximale Kontrolle über dein Raumschiff entwickelst? Welches von den beiden, oder ist das so eine Skala, wo es so in der Mitte ist oder mehr in eine Richtung geht?
Ich glaube tatsächlich so ein bisschen Mitte. Also du kannst schon viel reaktiv lösen und gerade auch wenn du so die Umgebung benutzt, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, in diesen einzelnen Räumen gibt es dann auch immer, also abgesehen von Wänden, hinter denen du dich irgendwie, hinter denen du fliegen kannst und dich schützen kannst vor Projektilen, gibt es aber auch so kleine Fallen, so Stacheln oder irgendwelche Dinge, die herunterfallen, denen du ausweichen musst. Und da kann man viel eben auch über die reine Reaktion regeln und ich finde jetzt dafür, dass ich das 3 Runden gespielt habe und dann gefühlt für mich zumindest relativ weit gekommen bin, das zeigt schon, man kann schon viel über die Reaktion lösen, aber es hilft auf jeden Fall. Man merkt das sehr schnell. Ich hatte jetzt auch Bosse beispielsweise mehrmals bei diesen 3-4 Durchläufen. Und wenn du dann natürlich weißt, okay, so und so sieht ungefähr das Pattern aus, das jetzt gleich auf mich zukommt, dann hast du natürlich einen klaren Vorteil. Gerade bei Bossen, soweit ich das jetzt gesehen habe, gab es auch keine Möglichkeit, sich irgendwo schützend in Deckung zu begeben. Da kommt es dann wirklich drauf an, dass du einfach weißt, wie die Angriffe ungefähr aussehen. Aber das fand ich alles größtenteils sehr fair. Wie gesagt, für mich war es nur ein bisschen zu fitzelig stellenweise. Da waren sehr viele kleine Projektile dabei. Vielleicht ist meine Sicht auch nicht mehr die beste. Aber das war für mich so ein kleines bisschen zu friemelig. Aber sonst wirklich eine große Empfehlung. Gerade weil, wie gesagt, ich gar kein Roguelike-Fan bin, aber jetzt schon so ein bisschen Blut geleckt habe. Ich glaube, da werde ich auch ein bisschen mehr reinspielen, weil ich das sehr, sehr schön finde. Sehr cooles Spiel. Oh, und man kann Hüte freischalten.
Für die Raumschiffe?
Ich habe tatsächlich die Option nicht gefunden, aber es kommen manchmal so Gegner, die sehen anders aus und ich weiß so, hä, warum sieht denn der Gegner anders aus? Bis ich dann gemerkt habe, oh, warte mal, der hat, glaube ich, einen Hut aufgehabt, weil dann plötzlich steht so ein Text da, du hast einen Hut freigeschaltet. Das fand ich sehr schön.
Ich bin hier nebenbei auf der Nintendo-Shop-Seite von dem Game und da wird es ganz schlecht übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche mit Samt. Geschickt und schnell, ein maßgeschneidertes Gameplay-Gefühl beschrieben. Dieses samtige Gameplay-Gefühl, das kennt man doch.
Sehr gut. Ich mag samtige Spielgefühle.
Ja. Kostet knapp 15 Euro, gibt es wie gesagt für Steam und die Nintendo Switch. Beide Plattformen, obwohl, das stimmt gar nicht. iRacing gibt es auch auf Steam. Kann man auch sicher. Da war für mich jetzt der Saisonstart akut, denn die Formel 1-Saison, die startet ja im echten Leben und wenn sie dort startet, startet sie auch in iRacing, dem Abo-Rennspiel, Zirkus, weltumspannenden Universum des Simulationssports. Und da bin ich jetzt schon in die Saison gestartet, relativ minder erfolgreich beim ersten Rennen. Das Training war wieder sehr zeitintensiv und wir sind mit vielen Updates in die Saison gestartet. iRacing hat nämlich, wir hatten da ja letzte Woche, glaube ich, kurz drüber gesprochen, neben dem schönen Rasen- und Kieselsystem und einem neuen Reifenmodell und so, gibt es dort jetzt auch ein neues Belichtungsmodell. Denn die ganze Grafik-Engine unter iRacing, die ja inzwischen von 2008 an genutzt wird, also wirklich nahezu antik wirkt in vielen Sachen, wird jetzt so in kleinen Stellen immer verbessert und soll noch in diesem Jahr ein ganz großes, komplettes Engine-Upgrade kriegen. Dann wird das Spiel sehr anders aussehen und soll performanter laufen. Und da gibt es jetzt ein neues Lichtsystem, das sie eingeführt haben, was Reflexionen und so schon verbessert, was in der neuen Engine quasi drin ist und auch in der alten Engine funktioniert. Und diese Sachen werden so bausteinmäßig jetzt in das alte Game quasi eingesetzt. Und dann startet die Saison in Melbourne auf Phillip Island und wir haben Nebel. Es ist nicht ein Sonnenstrahl zu sehen. Es ist die größte Nebelsuppe, die ich je in dieser Simulation erlebt habe. Man konnte fast nichts sehen. Ich habe zum ersten Mal versucht, in HDR zu streamen auf YouTube und alles ist nur so eine dunkle Mess an Kompressionsartefakten. Da habe ich mir nur gedacht, ja, es ist ja schön, dass euer Realismusanspruch, weil das Wetter ist halt gerade in Melbourne. Wahrscheinlich regnet es auch jetzt heute am Sonntag, wenn ihr diesen Brunch hört, startet ja die Formel-1-Saison auch in Melbourne, im Albert Park. Und da soll es regnen. Also es ist einfach halt dem realistischen Wetter angebunden. Und da sieht es halt gerade dann so aus. Aber es ist einfach so unglücklich, wenn man ein Feature wie ein neues Lighting-Modell startet und dann nur noch Nebelsuppe hat und nichts davon sehen kann. Ich hoffe, nächste Woche wird es dann ein bisschen hübscher und auch optisch ansprechender, weil ich mag das schon. Also beziehungsweise diese Nebelsuppe sieht einfach wirklich ganz schlimm aus. Also so als würde man auf einem Nintendo 64 spielen.
Oh Gott, okay.
Ja.
Ich glaube, ich muss mir erstmal anschauen. Das habe ich nicht mehr so richtig vor Augen. Ich hoffe, ich enttäusche dich jetzt nicht.
Welche? Die Nebelsuppe auf Nintendo 64? Da ja, hatten alle schon...
iRacing.
Ach, iRacing. Ja, musst du mal bei mir in das Wort reingucken auf dem Kanal vielleicht, dann siehst du das. Das sieht wirklich nicht so hübsch aus. Aber die Simulation war wieder sehr, sehr gut und ich bin mega gehypt für diese Saison, die 24 Rennen anzustreben und möglichst oft auch in der großen TV-Übertragung der Liga. Die wird von SimSpeed, so heißt das Ganze, SimSpeed TV übertragen. Die machen das dann mit so einem riesigen Kommentar wie im Fernsehen und gehen auch auf die Fahrenden ein. Und da gibt es dann nochmal eine gesonderte Championship-Wertung mit Punkten und allem drum und dran. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Da fragt man sich echt, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja hier die digitale Formel 1. Richtig, richtig stark. Da freue ich mich drauf, da möglichst gut abzuschneiden dieses Jahr.
Kannst du mir in möglichst kurz und laienhaft zusammenfassen, warum setzt du auf iRacing und nicht auf Gran Turismo?
Oh, Gran Turismo 7 ist definitiv auch einer meiner gespielten Alternativen. Wo ich halt so die Reißleine gezogen habe, war das offizielle Spiel von Codemasters, also Formel 1, 22, 23, 24. Da tut sich einfach zu wenig. Da hast du natürlich diesen Luxus dieser offiziellen Lizenz und das lässt sich dann auch mit Gamepad noch gut steuern und irgendwie halt erleben. Das ist mehr so ein Flavor mitnehmen und ein immersives Formel-1-Erlebnis. Aber wenn dich wirklich interessiert, wie fahren sich diese Autos in der Realität, was sind die Ansprüche, auf die die echten Fahrer Acht geben müssen, und du willst das irgendwie nachvollziehen oder auch erleben, dann kriegst du das nur bei iRacing. Da gibt es gar keine Alternative. Okay. Man kann vergangene Formel 1 Simulation, also so Erlebnisse, auch in Assetto Corsa nachbilden, das geht. Und in Automobilista 2 heißt das, glaube ich. Da geht das auch. Da gibt es dann per Mods quasi solche Sachen, die dann auch wieder ein bisschen Geld kosten meistens, weil da halt so viel Arbeit reinfließt. Muss man diese Mod-Autos der Formel 1 Saison, die man dann simulieren will, nachkaufen. Die kosten dann irgendwas zwischen 5 und 10 Euro. Also nicht so viel. Und da gibt es natürlich kein Abo-Modell. Da findest du aber auch nicht genügend Fahrende, die das dann mit dir gemeinsam tun wollen. Da fährst du halt die ganze Zeit gegen AI, gegen künstliche Intelligenz. Und ich will ja live gegen andere Menschen mich bewerben und gucken, wer ist 2025 der beste Formel 1 Fahrer in dem für Konsumenten am realistischsten zugänglichen Formel 1 Simulators. Und das ist iRacing.
Okay.
Ja, ich habe ja letzte Saison den ersten Platz in der dritten Liga gemacht, bin jetzt offensichtlich halt in der zweiten Liga, Weltliga angekommen, fahre aber gegen die, die auch in der ersten Liga fahren. Also es ist quasi jetzt die Königsklasse.
Oh, okay.
Weiter nach oben geht's gerade nicht. Ich fahre gegen die Stärksten weltweit.
Nicht schlecht, aber dann ist jetzt wahrscheinlich auch die Herausforderung noch ein Ticken größer.
Oh ja, das ist, letzte Saison bin ich halt oft in die Top 5 gefahren oder in die Top 10, sonst hätte ich ja auch nicht den Titel holen können, aber jetzt ist es so, ich befinde mich definitiv im hinteren Drittel des vollen Fahrerfelds, also 24 fahren meistens mit im Top-Split, der ist gut ausgestattet und ich gurke dann halt. Ich gucke, wenn Leute ausfallen, dann sind das halt Freebies, die mich nach vorne spülen. Aber zum Beispiel Top 12, also die Top 50%, wäre für mich schon ein wahnsinniger Erfolg, wenn ich das schaffe. Und es gibt dann trotzdem natürlich halt mehr Punkte als im letzten Jahr, weil man jetzt halt im Top-Split mitfährt bei den Besten. Das heißt, ein 12. Platz ist dort genauso viel wert, wie ein 3. Platz jetzt in der dritten Liga gewesen wäre im 2. Split.
Ja. Okay, ey, dann drücke ich dir die Daumen, dass du dich nach vorne kämpfst. Ich glaube an dich, wenn
du schaffst es. Ja, das wird jetzt dieses Jahr diese spannende Frage, ob ich mich nochmal weiterentwickeln kann, irgendwie ins Mittelfeld, weil ganz nach vorne, das geht nicht. Dafür sind einfach diese Menschen zu einzigartig, als dass ich da mich dazu zählen könnte. Ich werde nie in der Spitze auch überhaupt weltweit mitfahren. Da kriegen die Leute ja auch teilweise dann davon, wirklich, die sind dann in großen Teams und machen das so semi-professionell und nur das. Ne? Dafür mache ich halt einfach zu viel anderen Kram nebenher, als dass ich da trainingstechnisch mithalten könnte. Das kann ich nicht liefern.
Wie viel trainieren die? Also ist das so wirklich E-Sport ähnlich?
Dass sie also die trainieren bestimmt ihre 12 Stunden pro Grand Prix, pro Woche dann mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und die spielen halt auch nichts anderes. Ne? Die haben vielleicht noch eine andere Simulation, die sie spielen, aber die machen halt nur Simracing. Da will ich ja gar nicht hin. Das ist halt auch nicht mein Anspruch. Dass ich überhaupt da bin, mit dem Input, den ich gebe, das ist im Endeffekt für mich der größtmögliche Erfolg, den ich halt erreichen kann. Und jetzt ist die Frage, wie viel macht mir das halt Spaß? Nur hinterherfahren finde ich halt auch blöd. Das ist auch klar. Also ich würde mich zumindest gerne im Mittelfeld bewegen, beziehungsweise halt kämpfen oder auseinandersetzen mit meinen Teamkollegen, die es ja auch in diese erste Liga geschafft haben. Also mein Teamkollege André Lange zum Beispiel, der ist bei uns definitiv der Schnellste. Da komme ich auch schon nicht ran. Der fährt eine halbe Sekunde schneller als ich pro Runde in der Regel. Und dann haben wir noch den Sebastian Recko und den Martin Jagge. Und wir fahren halt alle in diesem oberen Segment mit. Also das Team Ava Racing ist auch das größte Team in der obersten Liga, kann man nicht anders sagen. Okay. Die anderen sind gar nicht so organisiert oder halt nicht in diesem laienmäßigen Teambuilding hätten sie es da nach oben gemacht. Das sind alles Einzelkämpfer.
Okay. Ja, voll spannend. Also das ist wirklich eine Welt, in die ich noch nie vorgedrungen bin. Deshalb sehr spannend davon zu hören.
Ja, und ich bin mega glücklich mit dem, wie sich iRacing entwickelt. Da ist so viel Entwicklung und Development und Updates und neue Autos und Kram. Also die Zukunft ist derzeit wirklich rosig für diese Simulation und ich bin ein bisschen happy, dass ich mich vor 5 Jahren genau dafür entschieden habe, weil alle anderen Sachen, da wäre ich jetzt schon ausgebrannt. Also ein Gran Turismo hätte mich nicht so lange bei der Stange gehalten, weil das habe ich zum Großteil eigentlich Anfang der 2000er schon so erlebt, was diese Simulation kann und macht und tut. Und ja, da gibt es natürlich den größeren Cup mit größeren Preisgeldern. Genauso wie das offizielle Formel-1-Spiel ja eine Formel-1-Saison macht, wo es auch mehr Preisgelder gibt. Aber da ist der Anspruch ja ein ganz anderer. Das heißt nicht, dass die da Laien wären oder so. Die trainieren auch dann super viel, aber in ganz anderen, unrealistischeren Skills, als man das bei iRacing macht.
Okay. Ja, sehr gut. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, dass ich nicht sagen werde, dass ich iRacing mal ausprobieren werde, weil Rennsimulation ist neben Roguelike das nächste Genre, in das ich mich noch nie wirklich vorgewagt habe.
Aber du würdest jetzt nicht, also ich habe ja häufig Leute mal hier, die dann sagen, oh geil, darf ich mal ausprobieren, wenn sie dann das Setup sehen. Und dann setzen sie sich rein und sagen, boah, ist ja schon geil. Also jetzt würde mir das halt nicht selber kaufen, ich habe ja gar keinen Platz, bla bla bla, sind immer die gleichen Sachen. Aber ich finde es schon mega geil. Und dann gibt es meistens die Begleitung, die dann sagt, ich will mich da nicht mal reinsetzen. Wärst du jetzt in dem Camp, nee, ich will da nicht mal rein, ich will gar nicht wissen, ob mir das gefällt.
Doch, auf jeden Fall. Okay. Das schon, da habe ich auch eine gewisse Faszination für. Ich probiere auch, keine Ahnung, wenn jetzt ein Gran Turismo rauskommt oder auch ein Forza, das habe ich alles mal ausprobiert, aber ich merke einfach, dass so diese harten Simulationen und generell ist Rennsport einfach jetzt nicht so mein Metier. Da spiele ich lieber Mario Kart.
Warst du mal Kart fahren selber in der Realität?
Ja, tatsächlich aber auch nicht so meins. Also ich habe Freunde, die da total drauf abfahren und ich bin so, ach, nö, weiß nicht.
Ich mache es ja auch nicht mehr, nachdem ich mir beim letzten Mal die Rippen gebrochen habe, weil ich einfach zu kompetitiv an die Sache rangegangen bin. Das liebe ich auch so am Simracing. Man kann sich halt in der Regel, wenn man nicht, also man kann sich die Handballen kaputt machen, wenn man jetzt beim Direct Drive nicht aufpasst, aber das ist schon arg dumm. Man kann sich halt nicht so verletzen wie beim echten Rennsport, wo man ja echt krankenhausreif sich fahren kann.
Das
oder halt
den
noch schlimmer.
Vorteil sehe ich.
So, jetzt fällt es mir eigentlich schwer. Ich kann nur über die Nebelsuppe nochmal überleiten zu einem Klassiker auf dem Nintendo 64, nämlich Perfect Dark. Das habe ich noch gespielt im Stream nach Wahl bei mir letzte Woche. Ein Spiel, das der gedankliche Nachfolger zu GoldenEye 007 hat die Firma Rare, nachdem sie mit Donkey Kong Country und so groß geworden sind, auch auf dem N64 natürlich ganz, ganz groß gemacht und war so der Platzhirsch im Bereich Ego-Shooter noch vor Half-Life und Co. auf dem PC. Also schon so komplexere Ego-Shooter, will ich damit sagen, mit coolen Missionszielen, mit Gadgets. Dieses Prinzip haben sie, nachdem sie die 007 James-Bond-Lizenz nicht mehr behalten konnten, dann auf Perfect Dark übertragen. Und das war ein Spiel, was nur mit einem Speicher-Upgrade damals funktioniert. Das heißt, man musste diese Speichererweiterung kaufen und sich in die Konsole reinstöpseln und auf einmal war dein N64 ein klein wenig mächtiger als zuvor. Dann konnte man Perfect Dark spielen und ich habe aber nur Multiplayer gezockt. Also das war nämlich dieser 4-Spieler-Splitscreen-Kram, der halt auch mit Mario Kart 64 mega erfolgreich war zu der Zeit. Man hat sich mit 3 Freunden oder Freundinnen auf die Couch gesetzt und halt im Splitscreen gezockt. Bei Perfect Dark konnte man sogar die Kampagne spielen. Etwas, was ich einfach verdrängt hatte zumindest, dass das ging, habe ich vergessen gehabt bis heute. Und wurde mir dann im Chat gesagt, das ist richtig cool.
Kooperativ, ne?
Genau, kooperativ im Zweier-Splitscreen konnte man das spielen, die Kampagne. Das ging bei GoldenEye noch gar nicht. Also das ist echt ein cooles Feature, was ich jetzt nachträglich ganz gerne mal damals erlebt hätte. Und ich habe diese Solo-Kampagne halt nur so die ersten paar Missionen mal angespielt. Da habe ich ganz schön was verpasst. Habe ich gemerkt, das ist ein richtig geiler Ego-Shooter mit noch komplexeren Spielzielen und kleinen Missionen innerhalb der Aufträge. Und noch witzigeren Gadgets als bei GoldenEye. Also richtig, richtig cool. Da gibt es jetzt einen PC-Port. Kannst du dir das vorstellen? Da hat jemand sich hingesetzt und die ganzen Calls, nenne ich das Ganze mal, die ein N64 machen würde, halt so umprogrammiert, dass dein PC sie nativ interpretieren kann. Das heißt, du brauchst das Originalspiel als ROM. Also deine Originalkopie, die du dir mit komplexem Equipment irgendwie auf deinen PC ziehst. Und wenn du das dann hast, dann kannst du über GitHub einfach eine Datei runterladen, die dann dieses ROM interpretiert und nativ auf deinem PC ausübt. Plus Erweiterungen wie Maustastatursteuerung, die sich anfühlt, als würdest du Half-Life spielen. Und genauso flüssig in 60 FPS mit verbesserter Grafik, 4K und HDR-Unterstützung. Mega geil. Gibt's auch schon für Majora's Mask und Ocarina of Time. Diese nativen Ports, die kommen jetzt, alle paar Monate wird so ein Spiel portiert sozusagen vom N64 und du kannst es nativ auf deiner aktuellen PC-Hardware spielen. In Ultra-Widescreen übrigens auch. Richtig.
Bei der Grafik ist schon richtig gut.
Du, ich mag so einen ganz clean Polygon-Look mal. Ich finde das ganz übersichtlich. Natürlich, das sieht aus wie. Oh Gott. Es sieht basic aus. Es sieht so aus, als würdest du jetzt in dem Level-Editor versuchen, dir selber was hinzupflanschen. Aber
die
ich
mag. Charaktermodelle, das ist das, was am allerschlechtesten gealtert ist bei diesen Spielen. Diese blockigen Charaktermodelle, die keine Finger haben, sondern einfach nur diese Quader-Hände.
Richtig. So wie die Final Fantasy VII Hauptcharaktere auch. Halt einfach nur die Blockhände. Aber für mich hat das, also man muss es vielleicht halt damals miterlebt haben, damit man es jetzt wertschätzen kann. Mhm. Ich kann schon verstehen, wenn jemand jung ist und heute sagt, nee, das tue ich mir nicht an, wie sieht das denn aus? Ich habe ja das Ähnliche so mit Atari, ganz alten Atari-Games, die sind mir auch so ein Hauch zu simpel. Das verstehe ich noch in einem Spielhallen und Time Attack oder Highscore-Modus Facette, aber nur mich hinsetzen, um das irgendwie immersiv zu genießen, dafür ist es mir meist zu wenig. Aber es gibt ja unter unseren Hörern einige, die damals einen Nintendo 64 hatten und denen möchte ich diesen PC-Port einfach sehr ans Herz legen, wenn sie nochmal in Nostalgie schwelgen wollen und aber nicht in so teures Equipment investiert haben wie ein Retro-Tink und die Original-Hardware von früher noch haben und oder ein CRT, also ein Röhrenfernseher am besten noch zu Hause stehen haben, weil nur so machen diese Spiele noch so richtig Spaß heute, nicht wenn man sie irgendwie dann über die Virtual Console spielt, das finde ich, fühlt sich meistens laggy und nicht so gut an wie früher, dann ist dieser PC-Port zum Beispiel eine wahnsinnig gute Alternative. Und darf man kann auch den Koop-Modus machen.
Ganz kurz fragen, es gibt doch auch, warte mal, ist das Perfect Dark? Gibt es Perfect Dark mittlerweile auch im Game Pass?
Ich glaube ja. Ja, das ist ja diese, es gab einmal so ein Remake, das sie gemacht haben für Xbox 360, übrigens auch von GoldenEye, das dann leicht modifiziert, also nicht ganz das Originalspiel von früher, aber die Version gibt es auch. Die habe ich persönlich, aber im Vergleich sind die ein Witz. Die sind halt nicht so geil optimiert wie jetzt dieser PC-Port.
Okay, weil ich mich schon gefragt habe, so warum mir die Arbeit machen, wenn ich da eine Version habe, die ich quasi einfach nur runterladen kann und fertig ist. Aber okay, ja klar, wenn die technisch dann nicht ganz auf dem Niveau ist.
Also das Besonderste ist auch vor allen Dingen diese Maustastatursteuerung, ne? Wenn du auf einmal ganz normal mit WASD dich fortbewegst und mit der Maus pixelgenau zielen kannst, etwas, was bei diesen Shootern ja damals beim N64 musste man die L-Taste gedrückt halten, während man sie gesteuert hat, um in den manuellen Zielmodus zu kommen, um dann den Analogstick auf den Kopf zu bewegen und dann abzudrücken. Das ist halt ein wahnsinnig komplexes Fingerakrobatik-Unterfangen im Vergleich zu, ich nehme halt die Maus und ziele auf den Kopf und drücke die linke Maustaste. Es fühlt sich ganz anders an.
Auch bei der Bewegung, du musstest ja die C-Tasten auch noch mit dazu nehmen. Mit den C-Tasten konntest du quasi links, rechts, geradeaus und nach hinten gehen und dann mit dem Analogstick. Das war ja so eine Mischung aus, du zielst, aber du kannst auch gehen und ganz wild. Und ich weiß, dass ich das irgendwann, also ich liebe GoldenEye. Ich glaube, ich habe kein Spiel in meinem Leben mehr gespielt als dieses GoldenEye für Nintendo 64. Ich kann es mittlerweile sagen, weil es nicht mehr indiziert ist. Juhu. Und ich dachte damals immer so, boah, das ist die genialste Steuerung der Welt und wie es geht nicht besser. Und irgendwann jetzt nach Jahren habe ich es nochmal angefasst und dachte mir so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das spielen konnte.
Welche Steuerung hast du denn benutzt? Also da können wir ganz kurz einen Exkurs machen, weil ich finde den mega spannend und ich wette, da draußen sind ein, zwei andere auch, die das cool finden. Die Standardsteuerung, wenn du nichts angefasst hast in Optionen, war ja mit dem Analogstick bewegen und dann hast du dich mit den C-Tasten umgesehen und das starke Auto-Aim hat dir dann dabei geholfen, auch mal sensible Dinge zu treffen bei den Gegnern oder du hast halt den Aim-Mode benutzt und konntest dann mit dem Analogstick zielen. Das ist die Standardsteuerung. Ich habe immer umgestellt auf Steuerungsart 1.2 Solitär, heißt die, glaube ich. Das ist dann das, wo du mit den C-Tasten vorne und zurück und links und rechts strafen konntest und dich mit dem Analogstick dann umgesehen hast. Das war für mich das Äquivalent zu, ich spiele wie Maustastatur, nur halt genau umgekehrt mit rechts und links. Also als Rechtshänder. Ja. Ne? Das ist das, was ich genommen habe. Aber dafür musste man ja manuell reingehen. Und dann gibt es noch eine dazu hochwertigere Variante. Du konntest nämlich bei GoldenEye und bei Perfect Duck zwei Controller benutzen, mit beiden Analogsticks und quasi so Dual-Wield Analogstick machen. Ja, und dann konntest du dich halt analog bewegen und analog gleichzeitig zielen. Und das ist natürlich die Königssteuerungsvariante.
Das hat auch keiner gemacht.
Doch!
Echt?
Natürlich!
Okay.
Die Controller hatte man doch sowieso rumliegen wegen Mario Kart 64.
Ja, das waren dann meistens die abgenudelten Analogsticks bei den anderen Controllern. Ja. Nee, ich hab immer die Standardsteuerung genommen. Deshalb war ich auch gerade so, weil tatsächlich bei dieser Standardsteuerung ist es halt so, und ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, du hast trotzdem auf dem Analogstick auch Bewegung. Also du kannst.
Ja, habe ich ja gesagt. Die Standardsteuerung ist Analogstick-Bewegung und dann mit den C-Tasten umsehen tatsächlich. Beziehungsweise, links nach links gucken ist Analogstick und vorne und rückwärts gehen ist Analogstick. Das ist die Standardeinstellung.
Ja, genau sowas. Und deshalb war es bei mir immer eine Mischung aus, weil diese über C-Steuerung komplett gehen, das ist ja wie bei Turok. Turok
hat ja, das genau, sagen. Das hatte ich auch davor gespielt. Das musste dann so sein. Das mochtest du nicht.
Nee,
das war die perfekte Nutzung dieses Gamepads.
Nein, pfui. Und ich habe das perfektioniert mit der Standardsteuerung. Also da, ich war wirklich, ich habe alles geaced. Da stand nichts mehr, wenn ich durch ein Level gekommen bin. Aber das war für mich immer die Standardsteuerung.
Erinnerst du dich noch an den krassen, ich glaube, das ist die vorletzte Mission, dieser Dschungel-Level in GoldenEye.
Oh ja.
Der ist so, so schwer. Da wird man, wenn du auf der höchsten, auf Secret Agent oder, ich glaube, es heißt Secret Agent, die letzte.
Oder
00 Agent. 00 Agent, das ist schon hardcore gewesen. Ja, da darf man nicht, ich glaube, man darf zweimal getroffen werden von irgendeinem Schuss von einem Gegner. Da muss man so langsam spielen. Und dann gibt es ja noch eine Zusatzbelohnung, wenn man das aber in einer gewissen Zeit schafft. Und das habe ich halt nicht geschafft. Ich habe die Mission vollendet auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad als Kind, aber es war mir nicht gelegen, das in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Das war dann zu hardcoreig.
Ich habe auch nicht alle Herausforderungen habe ich auch nicht geschafft. Ich habe die meiste Zeit dann Multiplayer gespielt mit Freunden.
Ja.
Und um vielleicht ganz kurz noch einmal darauf zurückzukommen, jetzt reden wir doch sehr lange, jetzt wird es ja Perfect Dark und Golden Eye.
Super geil, ich lieb's.
Aber ich muss ja tatsächlich sagen, dass Perfect Dark, so toll das auch ist und so, du hast gerade schon gesagt, ne, mehr Spielereien, mehr Ideen, größere Level, eigentlich alles und auch optisch, aber tatsächlich die Liebe, die bei mir GoldenEye 007 entfacht hat, hat Perfect Dark nie wieder ganz eingefangen. Also ich mag das sehr und ich weiß es auch zu schätzen, aber es war nicht mehr das Gleiche, es war nicht die gleiche Magie und ich kann dir nicht mal sagen, woran es liegt.
Ja, da bin ich ja aber im gleichen Camp. Also, weil ich habe es ja offensichtlich, obwohl ich es besaß, dann die Kampagne einfach nicht gespielt, weil ich nur Multiplayer gezockt habe. Und auch das nicht so viel wie das GoldenEye. Ich kann dir auch nicht mehr, ich glaube, das war so diese Zeitenwende, weil Perfect Dark kam halt 2000 raus. Da war dann auch schon Half-Life draußen und da war die PlayStation 2 schon auf dem Markt, da war halt alles anders. Und GoldenEye war halt noch vor dieser Zeit, wenn du vor GoldenEye 96 gespielt hast, was man ja vielleicht gar nicht durfte hier in Deutschland, dann war das einfach ein sehr exklusives Gameplay-Erlebnis, das du nur da in dieser Form haben konntest, das noch nicht mal ein PC-Spieler in der Form da haben konnte. Mhm. Also es seien, sie haben halt Doom und Quake und so gespielt, aber das war ja eine ganz andere Art Ego-Shooter, da gab es ja keine Gadgets. Diese Gadgets sind ja durchaus auch im Multiplayer halt der große Kniff gewesen, wenn du da Minen verteilt hast oder irgendwie mit dem Taser erst Waffen angeschossen hast und sowas. Das ist war halt was anderes als dieses Quake-mäßige Movement-Geballer, was auch geil ist, aber halt was ganz anderes.
Ja, halt auch immer, du hattest ja in den Missionen immer irgendwelche Aufgaben. Ich weiß, bei diesem, mein Kopf ist explodiert, bei dieser ersten Golden-Eye-Mission, wo du an diesem Damm bist und je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du wählst, dann musst du ja so die Sicherheitsanlagen ausschalten und das machst du dann über deine Uhr und musst dann vorher noch dein Dings daran heften. Und ich war so, boah, was? Was passiert hier? Was ist das für ein Spiel?
Ja. Und dazu dieser krasse Soundtrack. Also das ist in beiden Spielen ja so cool. Sie haben den Perfect Dark das auch geschafft, diesen Vibe des Soundtracks von GoldenEye halt rüber zu retten, ohne GoldenEye und James Bond-Melodien zu benutzen. Ja. Richtig, richtig, richtig das stark.
Stimmt. Ach ja, das waren noch Zeiten, das waren noch Spiele.
Das waren noch Spiele, genau. Und die kosten jetzt nur 250 Euro, wenn man sie sich als Modul kaufen möchte. Ist also ein Schnapper, Leute.
Ja, auf jeden Fall. Aber war damals auch teuer, an GoldenEye ranzukommen. Das hat mich ein paar Mal Taschengeld gekostet. Habe ich natürlich erst jetzt, letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, wann es deindiziert wurde, gekauft.
Ja. 120 D-Mark habe ich bezahlt. Und das ist eine der verrücktesten Storys. Die muss ich noch kurz, eine Anekdote besser gesagt.
Ich sage, es wird der GoldenEye perfekt.
Ich habe GoldenEye ganz normal im Mediamarkt gekauft für 120 Mark. Glaubt mir immer keiner, aber es stimmt. Und ich habe auch die Rechnung in meiner Pappe-Hülle von GoldenEye halt. Das habe ich getan. Und das war halt nicht erlaubt, aber ich habe es getan. Ich habe den Beweis.
Hä? Die hatten das da einfach rumliegen oder was?
Das lag da im Regal und ich habe das da auch gekauft, genau.
Verrückt. Okay, krass. Ja, aber ich musste da zu meinem Videospielhändler meines Vertrauens, den es damals
genau,
auch gab.
Das, ja.
Und der hat das hinter der Theke gehabt und der war so dicke mit mir, dass er dann gesagt hat, ja komm, darfst haben. Für, ich glaube, aber 160 Mark oder sowas. Das war.
160 Mark?
Ich glaube, das war ordentlich teurer als 120. Aber vielleicht kriege ich es auch durcheinander. Aber ich meine, es war, ich glaube, es war noch ein bisschen teurer. 100, oder kriege ich es durcheinander?
150 würde bei mir auch irgendwie was. Irgendwas hat auch mal 150 gekostet. Aber für GoldenEye habe ich laut dieser Rechnung halt, ich könnte jetzt noch sagen, wo, aber ich weiß auch nicht, es ist auch inzwischen verjährt. Man kann das bestimmt einfach sagen, ohne dass einer da noch was auf den Deckel kriegt. Ne?
Ja, wer weiß, vielleicht wird dieser Podcast initiiert.
Oh, wow! Ein großes Beweismittel in die Archive der deutschen Indizierungsgeschichte werden wir dann einsortiert.
Ja.
Ja. Bald werden wir einsortiert von der AI von Microsoft, wenn wir Spiele spielen.
Die Überleitung ist der Hammer.
In gute und schlechte Spielende da draußen. Denn wenn ihr bei der Xbox in Zukunft spielt und den Copilot AI aktiviert habt, der wird standardmäßig aktiviert sein, dann wird die analysieren, was ihr getan habt beim Spielen und euch auf Wunsch dann helfen zur Seite stehen. Zum Beispiel bei einem Age of Empires wird euch nochmal gesagt, ey, über das letzte Mal, als ihr vor zwei Wochen gespielt habt, habt ihr als, keine Ahnung, die Babylonier hier mit den Elefanten die und die Stadt eingenommen und jetzt könnt ihr das und das machen. Und ihr hattet übrigens große Schwierigkeiten, die Einheiten zusammenzufassen. Hier nochmal eine kleine Hilfe, wenn ihr den und den Button drückt, dann geht das schneller. Oder dann habt ihr alle Elefanten gleichzeitig ausgewählt. Das wäre eine Hilfe, die euch der Co-Pilot demnächst analysierend anbietet. Genauso in Adventures soll es möglich sein, dass ihr dann auf Wunsch einfach nicht die spielinterne Hilfe benutzt, sondern fragt, ich komme hier gerade nicht weiter. Co-Pilot, hilf mir doch mal bitte bei diesem Rätsel. Dann sagt Co-Pilot nochmal, soll ich vielleicht einen Guide im Internet aufrufen? Dann sagst du, ja, so wie das halt gerade so umständlich ist. Und dann macht er das auch für dich und hilft dir dann und findet einen Support-Artikel, eine Komplettlösung, ein Walkthrough von IGN und bietet dir den dann im Xbox Edge-Browser an, nebenbei aufzuhaben, weil man kann da ja Applikationen Seite an Seite offen haben. Das hat Microsoft alles vorgestellt in Form des aktuellen Xbox-Podcasts und ich fand das alles sehr, sehr gewollt und sehr, sehr nach, hey, wir müssen jetzt auch irgendwas mit unserem fetten Investment machen. Ja, lass uns mal den ersten Grundbaustein setzen und in diesem Podcast darüber reden, was möglich sein wird. Das ist aber alles noch nicht fertig. Ja, das wollen wir trotzdem jetzt vorstellen, weil das ist bestimmt cool. Irgendwas, wir müssen ja langsam Hype schüren für die kommende Xbox-Generation, die da bald irgendwann mal kommen wird. Und dann haben sie das alles gezeigt und ich will das alles nicht. Ich will lieber Freunde fragen, wie ich in einem Adventure weiterkomme und ich habe so eine richtige Antipathie aktuell gegen die AI-Entwicklungen, gerade im Bereich bei Microsoft. Wie geht's dir?
Also, ich finde so den Grundgedanken gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also, weil ich wüsste jetzt persönlich nicht, was der Vorteil ist. Also, was es nicht vermeiden dürfte, sind so diese Watercooler-Moments, dass du dich, keine Ahnung, mit Freunden irgendwo triffst und dann quatschst du über dein Spiel und dann, keine Ahnung, tauschst du dich da aus und so. Klar, das darf es nicht unterbinden. Aber rein, wenn ich jetzt irgendwo hängen bleibe und ich habe jetzt auch, witzigerweise, bei meinem Friseur, der weiß, dass ich Redakteur bei Game 2 bin und der zockt nur super gelegentlich. Und der sagt mir auch immer wieder, keine Ahnung, spielt jetzt gerade irgendwas und der hängt jetzt an irgendeiner Stelle und der weiß nicht weiter. Und ich war dann halt auch immer so, naja, warum guckst du denn dann nicht nach einer Lösung oder warum lässt du dir ja nicht helfen oder so. Und der hat halt selber keine Freunde, die irgendwie im Freundeskreis auch spielen. Und dem ist es zu müßig, nach der richtigen Stelle zu suchen oder auf die Antwort zu finden. Und ich glaube, für solche Personen ist
super
das eigentlich
super casual, nennt man das.
Ja, das klingt jetzt schon abwertend.
Nö, ich wollte da nur irgendwas für finden, wie das genannt wird. Aber ist nicht abwertend gemeint.
Okay. Nee, aber also es ist ja, weiß ich nicht, ist ja total valide dann zu sagen, klar, hier drück den Knopf und solange es gut funktioniert, ne, du hast ja gerade schon gesagt, das ist jetzt alles noch sehr auf Theorie gebaut, aber so grundsätzlich finde ich den Gedanken und die Funktionsweise eigentlich ganz spannend. Und keine Ahnung, ich habe das auch manchmal, dass ich mit meiner Freundin, also ich spiele gerade irgendein Spiel und wenn ich dann sage, boah, das ist total toll, hier guck dir das mal an, spiel das mal auch. Und dann, ja, 2 Monate später spielt sie es und dann fragt sie mich irgendwas mitten im Spiel und ich bin so, ja, keine Ahnung, das ist jetzt 2 Monate her, ich weiß nicht mal, was ich gestern für eine Hose anhatte, so in der Art. Und da könnte ich halt sagen, naja, drück mal den KI-Knopf und lass dir kurz helfen. Und sonst muss ich mich da erstmal wieder reinfuchsen. Also ich glaube schon, dass es dafür Anwendungsbereiche gibt und du musst es ja nicht nutzen.
Ja, da stimme ich dir vollkommen überall zu. Die Erfahrung, die lange, lange Jahre Erfahrung, gerade mit Xbox und Microsoft Software, lässt mich da sehr skeptisch in die Zukunft blicken.
Da gebe ich dir nicht.
Die ähnlichen Teams immer noch da am Gange sind und so viel immer nicht funktioniert und nicht gut ist, gerade beim Xbox UI, werde ich immer so semi-aggressiv, während ich das benutzen muss. Das sehe ich einfach noch nicht kommen. Und deswegen wäre mein Standpunkt hier einfach warnend, vor einem Hype zu stehen, dass Leute sich da wirklich große Erwartungen schüren, wie cool das jetzt wird, das in Zukunft zu machen, weil ich es Microsoft einfach nicht zutraue, das nutzerfreundlich am Ende umzusetzen. Mhm. Und so, dass es spielfördernd ist. Die Ausnahme wird die Regel bestätigen. Und ich bin natürlich auch kein Glaskugelbesitzer. Vielleicht überraschen sie uns mit, dass das alles richtig cool wird und dann müssen sie alle anderen nachmachen, weil das die Zukunft des Gaming ist. Who knows? Es ist ein Riesenthema, aber primär ist es erstmal ein Anwendungsbereiche suchen für deren großes Investment, was sie halt schon in puncto AI getätigt haben. Und es ist, ob es dann am Ende Gaming, gerade für mich persönlich, wird es wahrscheinlich nahezu irrelevant sein. Außer des Kuriosen, ich muss das jetzt oder will das auch mal ausprobieren, weil das andere Spielende da draußen jetzt gerade machen und ich will eine Meinung dazu haben. Abgesehen davon ist das für mich, glaube ich, nahezu irrelevant.
Ich frage mich aber auch, weil du das jetzt so benannt hast, ob da wirklich irgendjemand Hype empfindet wegen so einer KI-Funktion. Also meinst du, das
ist ja der Grundstein dafür, dass sie testen das jetzt aus, wie gut kommt das an, wie sind die Kommentare darunter, wie können wir daraus jetzt Marketing machen für die Zukunft, das ist definitiv der erste Stein. Und wir sind ja hier so tagesaktuell, dass wir da heute schon drüber sprechen können, obwohl Microsoft daraus erst in 2 Jahren so ein peinliches Trailer-Video machen wird für die kommende Xbox-Generation. Und dann wisst ihr, bei Insert Moin ist das für euch dann ein alter Schuh und ihr könnt dann allen erklären, was da wirklich hintersteckt. Das muss man ja früh säen.
Ja, nee, stimmt schon. Aber ey, also grundsätzlich finde ich, es gibt schlechtere Dinge, wie man KI einsetzen kann. Deshalb bin ich da.
Na klar, absolut.
Und auch Xbox, also die haben ja auch tolle Ideen, ne, um das jetzt ein bisschen.
Auch tolle Spiele.
Nehmen. Und keine Ahnung, Game Pass zum Beispiel war ein sehr smarter Move. Und deshalb einfach mal gucken, was da so passiert.
Ich wollte auch nicht in generellen Microsoft-Hate eintauchen.
Ich nehme mal die Seite ein und sage mal, dass ich auch Xbox mag. Manchmal.
Hast du noch eine Xbox Series im Einsatz?
Ich habe eine Xbox Series.
Dann hast du aktuell privat mehr als ich tatsächlich.
Oh, okay.
Weil wenn du es am PC hast, du den Game Pass ja auch und da laufen die Spiele ja in der Regel genauso und es gibt da nur noch sehr, sehr wenige Unterschiede, beziehungsweise die Unterschiede, die es im Lineup gibt, die sind dann meistens im Indie-Game-Bereich und dann sind die Dinger halt auf Steam oder so für mich auch da erhältlich oder spielbar. Ich habe aktuell keinen exklusiven Grund, eine Xbox zu besitzen. Das ist leider einfach so. Obwohl ich die Hardware, gerade die Series X, spannend und gut fand und auch vom Design cool. Das ist alles eine runde Sache gewesen. Aber das UI und Probleme mit HDR und High-End-Equipment und so, nee, das haben die absolut nicht drauf. Und da steckt auch keine Liebe im Detail. Das ist alles nur so dahingerotzter Mist, wo sie immer wieder ein Pflaster drüber machen, damit es überhaupt noch funktioniert. Oder halt für Leute, die nur eine Sache haben, dann, also es ist ja eine funktionierende Konsole, mit der man Spaß haben kann, aber es ist definitiv nicht die beste Erfahrung, die man aktuell kaufen kann. Und das sieht man daran, dass aktuelle Series S-Konsolen für 90 Euro verkauft werden. Ja. Was ein guter Deal ist, wenn man jetzt gar keine hat.
Ich sag das auch immer Leuten, die nicht so viel spielen so und keine Ahnung, keinen potenten PC haben, dass sich eine Xbox lohnt und dazu ein Game Pass. Gut, mittlerweile hat ja PlayStation auch ein bisschen nachgebessert und mit ihrem PlayStation Plus Premium Kram jetzt auch zumindest eine ganz akzeptable Bibliothek. Aber ich sag immer, ey, Xbox ist da ein guter Weg, um da reinzuschnuppern. Und was ich noch sagen wollte, weil du jetzt drüber gesprochen haben. Ich spiele hauptsächlich von meiner PlayStation 5, aber meine PlayStation 5 ist hier in so einem Schrank eingesperrt, damit bloß keiner sie sieht. Und die Xbox Series X thront oben, weil sie halt wirklich hübsch ist, im Gegensatz zur PlayStation 5, was ein bisschen traurig ist. Aber ja, in Benutzung ist sie gerade leider eher weniger. Aber es liegt auch ein bisschen einfach daran, durch berufliche Wege, dass man ja dann doch immer irgendwie aktuelle Spiele und an Keys kommt, zu spielen, dass da der Bedarf einfach am Game Pass bei mir zumindest gerade nicht besteht und ich den gerade sogar gar nicht abonniert habe. Aber ja, das ist, glaube ich, gerade einfach mein Luxusproblem in dem Sinne. Aber ansonsten hätte ich wahrscheinlich jetzt auch gerade, würde ich hauptsächlich auf der Series X spielen mit dem Game Pass.
Als Privatmensch, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, bräuchte ich einen Game Pass? Ja, wahrscheinlich ich hätte Indiana Jones spielen wollen und hätte es mir dann für 2 Monate geholt oder so.
Ja, aber es sind ja
das ist halt also günstiger, als sich Indiana Jones zu kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Die Rechnung geht auf. Aber ich finde auch, da steckt ja viel drin. Also auch gerade so an Indies und so. Also jedes Mal, wenn ich das wieder abonniere, gehe ich da erstmal rein und lade mir erstmal 10 Spiele runter und spiele davon wahrscheinlich keins. Aber
ja, das ist halt, aber das ist ja auch, und da haben sie im Endeffekt sehr falsches Spielverhalten mit gefördert, mit diesem Luxusproblem. Das ist ja auch das, was viele mit Netflix und so genauso empfinden. Der Grundgedanke ich habe Bock zu zocken und Spaß haben dahinter, ist meistens, ich habe was ich wirklich spielen will und wähle das dann aus und spiele das dann. Das sind die besseren Erfahrungen als, boah, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit gerade anfangen soll, gucke ich hier mal durch, oh, das und das und das und das sieht interessant aus und dann spiele ich davon halt nichts. Weil da kam der Impuls, extrinsisch und nicht intrinsisch.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied beim Spaßverhalten und auch der Sozialtheorie habe ich beim Studium gelernt. Aber anyways, müsst ihr jetzt auch nicht glauben, nur weil ich hier so einen Quatsch sammle.
Du bist so klug. ja, aber weiß ich, also bei mir war es dann immer so, ja, ich lade mir dann immer erstmal 38 Spiele runter und dann spiele ich letztendlich halt ein einziges davon, weil mir die Zeit fehlt, um die anderen mir anzugucken. Aber wenn ich mir dann eins ausgewählt habe, dann habe ich das eigentlich auch weit gespielt, außer es hat mir wirklich innerhalb der ersten 1-2 Stunden gar keinen Spaß gemacht. Also das kann ich zumindest bei mir selber nicht erkennen, Gott sei Dank. Aber da bin ich auch sehr eigen. Sobald ich dann ein bisschen Zeit in ein Spiel rein investiert habe, dann muss ich das auch durchspielen, solche Sachen. Deshalb falle ich da ein bisschen aus dem Raster.
Ich bin gespannt, ob du auch Silent Hill F durchspielen wirst. Das haben sie in einer Silent Hill Transmission, wurde das vorgestellt, das Silent Hill Team. Und einen meiner Meinung nach sehr generischen Japano-Grusel-Trailer dort präsentiert, der mich relativ kalt gelassen hat. Das heißt nicht, dass das nicht ein cooles Spiel wird.
Ja, also da sagst du was. Also ich finde auch die Transmission, diese Präsentation, die war nicht sonderlich gut. Also der Trailer, den fand ich gar nicht mal, da hatte ich jetzt gar nicht mal so viel zu kritteln. Man kann leider relativ wenig ableiten, okay, was wird letztendlich das Spiel sein? Das stimmt schon. Aber ich finde schon den Schritt interessant, dass Silent Hill jetzt nach Japan geht. Also ich glaube, Fans sind da jetzt auch schon so ein bisschen am argwöhnisch hinschauen, weil normalerweise sind das ja immer amerikanische Städte, in denen das stattfindet, eben Silent Hill. Aber irgendwie finde ich das ganz nett. Also ich finde so der Grundgedanke, dagegen wehre ich mich gar nicht. Ich finde nur, in dieser Präsentation haben sie halt wahnsinnig viel geredet. Ich weiß gar nicht, wie lange ging die? Eine halbe Stunde?
Ja, über eine halbe Stunde knapp.
Und davon gab es halt 3-4 Minuten Trailer und der Rest war, ja, das haben wir vor. Und hier ist übrigens noch der Autor, der vorher ein Visual Novel Horror Ding gemacht hat und jetzt schreibt er die Geschichte. Erzähl doch mal, wie stehst du zu Silent Hill? Ah, und guck mal, hier ist Akira Yamaoka, unser Serienkomponist, der ist auch wieder dabei. Ja, wie findest du denn, dass du jetzt daran arbeitest? Und ich bin so, ja, okay, sind jetzt nicht die Informationen, auf die ich gehofft habe oder gewartet habe.
Also, dass der Komponist der gleiche bleibt, das sind halt so Key Facts. Die will ich schon wissen und die sind mir auch wichtig, aber ich weiß nicht, ob man es hätte so auswälzen müssen, wie es jetzt da gemacht wurde. Das war dann schon für die absoluten Nischenliebhaber.
Ja, oder zumindest halt dann noch ein bisschen was zeigen. Weißt du, wenn sie mir sagen, Akira Yamaoka macht mit und der teilt sich ja den Soundtrack mit einem anderen Komponisten, total spannendes Konzept, also weil es ja immer diesen Wechsel gibt, ne, vom, sag ich mal, der realen Welt hin zu dieser Albtraumwelt und die teilen sich das sozusagen auf, irgendwie spannend, aber dann zeigt mir davon was, dann lasst mal einen Track hören oder keine Ahnung. Und nee, stattdessen reden sie halt darüber. Das war so ein bisschen schade, aber grundsätzlich muss ich sagen, irgendwie finde ich das spannend. Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei Silent Hill 2. Ich bin sehr vorsichtig erstmal. Aber ich finde es schon irgendwie gut, dass Konami jetzt so ein bisschen wieder zurück ist und da wieder was mit dieser Serie anstellen will. Es gibt ja auch noch von No Code ein Silent Hill, das in Arbeit ist. Gerade vergessen, wie es heißt. No Code, das sind die Leute, die Observer gemacht haben.
Kann sein, ja.
Verdammt. Und noch so ein anderes Horrorspiel. Auf jeden Fall, die haben schon ziemlich coole Spiele gemacht. Und irgendwie finde ich es toll, dass sie Leute da jetzt an diese Serie ranlassen. Und deshalb bin ich da jetzt auch erstmal gespannt. Und man hat noch zu wenig gesehen. Aber es stimmt, im Grunde sticht da jetzt noch nichts sonderlich hervor.
Ja, kommt für alle Plattformen. Ein Termin ist, soweit ich weiß, nicht bekannt gegeben worden.
Genau, nee. Kannst du es wishlisten jetzt.
Genau. Steam, Epic, Windows, PS5, Xbox. Mit der Unreal Engine. Wird das Ganze umgesetzt, sollte also auch dementsprechend aussehen. Sehr gut aussehen, das tut auch Death Stranding 2, wo es einen epischen Hideo Kojima-like 10-Minuten-Trailer gab. 10-Minuten-Trailer sind die Königsdisziplin des Hideo Kojima. Meistens sind sie für mich der Höhepunkt des Genusses an seinen Projekten, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie oft ich den 10-Minuten-Trailer zu Metal Gear Solid 2 und der Tanker-Demo damals geschaut habe. Gut.
Da bin ich dabei.
Bist du auch dabei beim Death Stranding 2 Trailer? Nein. Oder hast du nichts verstanden, weil du den ersten schon nicht gemocht hast?
Gar nichts. Also, was heißt ersten nicht gemocht? Also, ich glaube, der Grundgedanke dahinter und auch so das Setting und die Welt, das fand ich wahnsinnig spannend. Und dann habe ich halt kurz reingespielt und nach 3 Stunden Zwischensequenz und 10 Minuten Spielen dachte ich mir so, ey, komm. Und vor allen Dingen leider, weil gefühlt für mich die Zwischensequenz auch einfach nicht so schön geschrieben war. Also es war sehr viel Exposition und er kommt halt einfach nicht zum Punkt und da war ich dann leider schnell weg.
Kannst du, das ist jetzt weit, weit hergeholt, aber am Ende habe ich einen Punkt, glaubt mir. Kannst du mit alten Western was anfangen?
Also ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre und ich habe, glaube ich, auch viele Klassiker nicht gesehen, aber ja. Kann man mal machen.
Weil für mich ist das, was Death Stranding am Anfang halt macht, ganz viel dieses Aufbauen und Genießen von Situationen, Kunst und Emotionen, für den heutzutage nur noch wenige die Geduld haben oder worauf auch viele gar keine Lust haben. Genauso wie man vielleicht keine Lust hat, ewig Texte zu lesen in einem Disco Elysium.
Aber das mache ich wieder gerne. Also das ist, ich finde halt bei Death, also ich habe es nicht weit genug gespielt und ich hab tatsächlich jetzt gerade vor ein paar Tagen kurz einen Download gestartet vom Teil 1, weil ich mir dachte, ey komm, eigentlich muss ich nochmal, weil ich bin schon immer neugierig auf Hideo Kojima Spiele und gerade jetzt wegen Teil 2 als zur Vorbereitung. Aber was mein großes Problem war, einfach eben diese ich finde nicht, dass es künstlerisch ist. Es möchte gerne künstlerisch sein, aber es hat erstmal die erste Zeit oder einen Großteil davon genutzt, einfach nur, um dir die Systeme der Welt zu erklären. Ja, hier ist das Baby und dann mache ich das und ach ja.
Das spielerische Tutorial-Gedöns, das ist der Horror. Das ist ganz miserabel in dem Spiel, da gebe ich dir recht. Aber das Worldbuilding, die Charaktere, wofür sie stehen, was bedeutet, die Echtwelt-Verbindungen, die man macht, das ist einzigartig, großartig, meiner Meinung nach. Und gerade im Besonderen bei Death Stranding, da funktioniert es nämlich noch viel besser als in dem Metal Gear Solid-Ding, was halt auf einer ganz anderen Basis mal angefangen hat und wo diese ganze Meta-Ebene dann fast ein bisschen künstlich immer raufgeflanscht wurde. Death Stranding ist halt pures Kojima-wirres umher erzählen und irgendwie Parallelen setzen zu Problemen aus der echten Welt und dann Psychoanalyse und all das. Das ist, habe ich so unfassbar genossen. Plus dieses großartige Ereignis, das wir als Familie feiern konnten, nämlich dass unsere Tochter geboren war und dann hatten wir halt das Baby und gleichzeitig war halt die Sache, dass man auf das Baby aufpassen musste im Spiel und diese Emotionen, die dann damit gemacht wurden und was man überhaupt mit dem Sinn des Lebens verknüpft, das hat halt bei mir genau zur richtigen Zeit absolut reingekickt. Deswegen ist Death Stranding für mich eins der absoluten erzählerischen Meisterwerke und wirklich Kunst in purer Form, also Videospielkunst. Und trotzdem habe ich das Gameplay zwischendrin gehasst. Das war so. Und ich habe aber auch da immer wieder zwischendurch mit der Zunge geschnalzt, wenn ich halt verstanden habe, was hier gerade eigentlich erzählt wird, wie wir alle gleichgeschaltet werden, was Videospiele mit uns als Spielern machen. Das ist da nämlich alles drin und kann man alles irgendwie finden und sehen. Und auch wie die Spieleproduktion gleichzeitig irgendwie kritisch aufgefasst wird und was man macht. Also da ist Kojima ein absolutes Mastermind. Und das steckt auch alles wieder in diesem Trailer zum Zweiten drin, was dazu geführt hat, dass ich mich jetzt unfassbar freue auf den 26. Juni und jetzt schon weiß, dass ich da gar nicht genug Zeit habe, um das alles genug dann irgendwie zu cherishen. Aber das ist für mich jetzt das Highlight erstmal des Jahres. Ich freue mich unfassbar drauf. So großartig.
Ich werde jetzt in Teil 1 reinspielen und zum nächsten Podcast meine Eindrücke mitbringen. Und ich hoffe, dass ich ähnlich verliebt in dieses Spiel sein werde, wie du jetzt gerade. Also jetzt hast du mir wirklich den Mund sehr, sehr wässrig gemacht. Ich werde mal gucken.
Ich hätte jetzt noch gesagt, am besten noch irgendwie ein Kind in die Welt setzen. aber das ist vielleicht ein bisschen viel Spielvorbereitung, nur um das Ideal aufzunehmen.
Wird auch ein bisschen knapp von der Zeit, glaube ich. Bis nächste Woche schaffe ich den nicht, tut mir leid.
Ah, schön. Bin sehr gespannt auf deine Eindrücke und war sehr gespannt. Ich bin sehr verliebt und freue mich schon sehr auf das, was da gezeigt wurde. Der ist ja wieder so viel drin, aber da können wir eine eigene Episode dazu machen. Zu Death Stranding kündige ich jetzt schon nicht nur die Review-Episode an, sondern zusätzlich eine metaphysische Auseinandersetzung der Welt, Psychoanalyse im Nachhinein. Ein New Game Plus.
Sehr gut.
So, dann haben wir in den News noch, dass sich die Moon Studios die Rechte an No Rest for the Wicked zurückgeholt haben, das Ganze in einem Wicked Showcase erzählt haben davon und abgefeiert wurden. Und ich hatte da das persönliche Problem mit, dass es mit Gameplay-Szenen beginnt, die ein absoluter Amateur freigegeben hat und aufgezeichnet hat, denn diese ganzen Spielszenen in diesem Wicked Showcase sehen absolut horrendous aus, also richtig miserabel. Ganz schlimme Artefakte im Gameplay, alles niedrig aufgelöst und dann alles aber in so ein 4K-Developer Showcase halt zusammengeschnitten.
Oh no, du hast recht.
Das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Das hat mich leider zu sehr abgelenkt davon, dass ich eigentlich No Rest for the Wicked in der Demo sehr mochte und es cool finde, dass die Moon Studios damit jetzt machen können, was sie wollen.
Ich habe das gar nicht gesehen mit den Artefakten, weil ich ehrlich gesagt den Showcase am Handy geschaut habe.
Da fällt es, glaube ich, nicht auf. Genau, ja, also, aber wenn man das auf einem normalen Monitor oder Fernseher guckt, 4K, da sieht man, wie miserabel das ist. Also das ist wirklich absolut traurig, dass sie da nicht mehr Liebe reingesteckt haben, weil das, also da würde mich mal interessieren, wie das in dem Unternehmen so freigeschaltet wurde, dass am Ende derjenige, der für den YouTube-Kanal verantwortlich ist, gesagt hat, jo, das haben wir fertig, raus damit. Hast du es dir mal angeguckt? Ja, auf meinem Handy Nokia C65 hat das gut ausgesehen.
Ja, schade, vor allen Dingen halt bei dem Spiel. Also ich finde das ja nach wie vor wunderschön. Also da kann man wirklich, Moon Studios kann man vielleicht Dinge vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht ästhetische Spiele beherrschen. Und ja, eigentlich, ich habe da auch Lust drauf, aber das ist jetzt schon recht lange im Early Access quasi. Gell? Mhm. Das ist ja nicht abgeschlossen. In dem Fall ging es ja darum, dass diese Indie-Sparte von Take-Two ja war, die sie ja eingedampft haben. Und die wollten sich sozusagen retten, damit die einfach nur ne, die Marke weiter betreuen und weiter pflegen können. Darum ging es, glaube ich, eher gar nicht darum, was Take-Two oder wie ist denn Private Division hieß die Sparte, da irgendwie reingeredet hat. Das war, glaube ich, eher so dieser Freikauf. Und tatsächlich haben wir da auch einmal angefragt, als das bekannt wurde, dass Private Division dicht macht, was dann eben mit diesem Spiel passiert. Aber da konnten sie noch nicht drüber reden. Und deshalb jetzt auf jeden Fall spannend, dass wir dieses Update sehen und dass sie da jetzt an dem Spiel festhalten.
Ja, sehr gut, sehr gute Info. Interessante Informationen gibt es auch für alle Blizzard-Fans da draußen, dahingehend, dass keine BlizzCon stattfinden wird. Aber die Messe am 12. und 13. September 2026, nächstes Jahr, dann endgültig zurückkehren soll. Die letzte hat 23 stattgefunden. Ich habe BlizzCon immer gemocht. Fand es auch cool, wie die Fans sich da immer eingebracht haben. Wenn Leute feiern und zufrieden sind, ist das immer eine schöne Gelegenheit. Es gab sicherlich auch unschöne Momente auf der BlizzCon, die dann vor allen Dingen aus Corporate-Sicht absolut daneben waren. Aber auch dafür ist es ja irgendwie super, weil da hat man gesehen, hey, das ist so transparent, da sieht man so einen Shitstorm auch mal in the making. Und allein dafür ist das sehr, sehr wertvoll.
Ja, nee, auf jeden Fall. Spannende Veranstaltung ist es auf jeden Fall immer. Ja, aber Blizzard halt, ne? Ist
Die müssen sich erst noch aufbauen. Microsoft wird da noch Einfluss nehmen wollen, was dann auch alles gezeigt wird und wie das dann auszusehen hat. Da werden sich diese Firmen jetzt halt einigen müssen, wie sie in die Zukunft gehen. Von daher ist es doppelt spannend, wie dann dieses Comeback der BlizzCon 2026 aussehen wird. Und wo werdet ihr darüber informiert werden? Natürlich hier bei Insert Moin. Und die absoluten alle Details, die kriegt ihr nur, wenn ihr uns abonniert, nämlich auf steadyhq.com/insertmoin oder patreon.com/insertmoin. Da verpasst ihr dann keine Folge, keine Einordnung, keine Meinung und könnt gemeinsam mit uns durch die Welt der Videospiele fliegen. Zum Beispiel in Zukunft auch in einer Nachbesprechung zum Disco Elysium Nachfolger, nämlich Project C4. C4 steht ja für diese Dinge, die man auch in GoldenEye und Perfect Dark ständig an die Wände und so pappt. Nämlich so mobiler Sprengstoff, ne?
Ist C4. Ja, das ist richtig.
Was das mit der Menschheitsgeschichte gemacht hat oder wie dein Gehirn auf einmal aufgeblasen wird und explodiert, nachdem du dich mit den Inhalten von Project C4 beschäftigst, das werden wir alles noch rauskriegen. Es sieht aus wie ein absoluter Nachfolger und wieder tiefenpsychologisch sehr, sehr interessant, was dort entsteht.
Ich bin da vor allen Dingen gespannt, weil das Studio, das hatte ja so ein krasse Zerwürfnisse und ich glaube, es gibt mittlerweile 3 Projekte von ehemaligen Disco Elysium Mitentwicklern.
Ist das so troubled gewesen, die Disco Elysium Entwicklung? Huh?
Ich glaube, die Entwicklung an sich gar nicht mal so. Also das ist fast eher eine überraschende Erfolgsgeschichte, aber danach haben sich da total viele Leute aus diesem Team und Geldgeber in die Haare gekriegt und da gibt es ein ganz langes Video von People Make Games auf YouTube zu. Mhm. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht komplett gesehen, weil ich war da nicht so tief drin, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viele Zerwürfnisse und deshalb spannend, dass die jetzt halt eben doch ein weiteres Spiel entwickeln unter diesem Namen, unter dem Studio. Mhm. Kann man auf jeden Fall im Auge behalten.
Genauso wie Space Marine 3 in dem Warhammer 40k-Universum, dass der Shooter, den wir, das ist das Spiel, wo Manu und ich auch noch eine Review-Folge schuldig sind, also für sich, das haben wir mehr als genug gespielt, aber dann am Ende keine aufgenommen. Zumindest Space Marine 3 ist jetzt angekündigt, das Geld hat offensichtlich gereicht in den Verkäufen zu Space Marine 2, was ja, ich nehme das mal vorweg, ein ganz gutes Spiel geworden ist, ganz guter Shooter. Ich finde es persönlich nicht so gut wie Space Marine 1. Das hat mir mehr Spaß gemacht beim Spiel. Ja. Selbst hier sind jetzt viele Mechaniken, Mainstream-Sachen auch von Gears of War und so übernommen worden, die ich nicht gebraucht hätte, die offensichtlich nur da drin sind, um es irgendwie dieser anderen Marke stärker anzugleichen. Von daher bin ich gespannt, was da auch in Space Marine 3 dann weitergeführt wird oder wieder vielleicht anders angesetzt wird. So, und zum Abschluss hast du noch eine der größten Spielemarkenübernahmen ever in der Videospiel-History.
Genau, das stimmt. Und zwar die saudi-arabische Firma Scopely, die hat sie nämlich Teile von Niantic oder von Niantics Katalog gekauft. Niantic, das sind ja unter anderem die Pokémon Go gemacht haben und damit ja so diesen großen Craze dieser, wie nennen sie dich, nennen die sich denn eigentlich, Geolocation Games losgetreten haben. Und genau, diese Marke unter anderem haben sie sich gekauft, damit ihr vielleicht den Namen ein bisschen zuordnen könnt. Scopely, die machen unter anderem einen Namensvettern von Pokémon Go, nämlich Monopoly Go, was auch gerade ein sehr großer Mobile Games Erfolg ist. Aber soweit ich weiß, ist das vollgeschopfte Mikrotransaktionen. Und es geht ja da eigentlich im Kern auch gar nicht mehr um Monopoly, sondern eher um Slot-Machines und ganz seltsam. Also durchaus eine Firma mit etwas fragwürdigem Ruf, die sich jetzt eben diese Marken einverleibt haben und das zu einem Volumen von 3,5 Milliarden Dollar. Also ein ordentliches Geschäft für Niantic, was mich aber trotzdem überrascht, dass die diese erfolgreichen Marken jetzt abtreten. Und das Einzige, was denen noch bleibt oder was in ihrem Portfolio bleibt, ist Ingress und Peridot. Peridot, ehrlich gesagt, sagt mir gerade nichts, aber Ingress ist ja quasi so dieses Vorgängermodell von Pokémon Go, also wo sie eben so das erste Geolocation-Game entwickelt haben. Ja, das ist noch in deren Portfolio. Ansonsten ist das jetzt Scopely's.
Die Pokémon Company und Nintendo sind ja nicht ein und das Gleiche. Genauso hat dann auch die Pokémon Company ja entschieden, dass sie zum Beispiel Pokémon Go von Niantic damals haben entwickeln lassen. Da hatte Nintendo nichts mitzusprechen. Ich weiß nicht, ob und trotzdem, um das um den ganzen Gedanken zu erklären, sind ja Nintendo und Pokémon halt wie so eine Einheit, treten sie häufig aus und viele identifizieren ja Nintendo auch mit Pokémon. Obwohl das halt nicht so aneinander geschlossen ist, dass es zum Beispiel, also es wird da Exklusivrechte geben, aber die sind halt verhandelt worden. An und für sich wäre es möglich, dass Pokémon halt sonst wo erscheint und wäre nicht exklusiv an Nintendo gebunden. Aber es gibt diese Verbindung da draußen. Und ich, für mich sieht das irgendwie so ein bisschen aus wie, Niantic geht's gar nicht so super gut und sie haben jetzt so den Kram, um den sie sich nicht mehr so richtig kümmern wollen, der auch so ein bisschen durch ist vom Hype, den haben sie abgegeben, um dafür nochmal ein bisschen Investmentgeld für ihre Zukunft zu sichern. So sieht das ein bisschen für mich aus, ja, weil da sind mit Wayfarer, Pokémon Go, Pikmin Bloom, sind halt alles nicht so mehr die heißen Dinger.
Ja, das, ich glaube, das ist so einfach die Art Spiel, ne, die sich dann, also es haben ja nicht nur, oder es hat ja nicht nur Niantic versucht, an diesen Erfolg von Pokémon Go irgendwie anzuknüpfen, sondern gibt ja auch mittlerweile zu Monster Hunter, zu Witcher, also Spiele, die dieses Prinzip auch aufgegriffen haben. Aber ich habe das Gefühl, da hat man sich schneller satt gespielt als an einem herkömmlichen Videospiel, wo du mal eben gerade das Gameplay komplett auf den Kopf stellen kannst. Hier bleibt der Kern halt eben trotzdem, geh raus, geh zu gewissen Punkten und sammel irgendwelche Dinge dabei ein. Und hast du es einmal bei Pokémon Go gemacht, dann brauchst du nicht noch die Witcher, Monster Hunter und keine Ahnung was Version davon. Ja, deshalb kann ich mir das schon auch erklären, dass da vielleicht Niantic so ein bisschen in Trouble ist, weil die halt eben diesen Riesenerfolg hatten, wahrscheinlich wahnsinnig gewachsen sind. Und diesen Apparat dann jetzt weiter zu finanzieren, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Also das große Ding ist halt Pokémon Go da drin. Das wird die Cash-Cow sein, die sich vor allen Dingen auch zukünftig noch mal wieder neu erfinden kann und noch mal wieder groß wachsen kann. Und ich zitiere einfach mal gut die gute Kollegin Petra von Gameswirtschaft, wurde noch geschrieben, das saudische Königshaus hält via Savvy Games bereits substanzielle Beteiligungen an anderen Spielherstellern, nämlich Nintendo allgemein, Capcom, Electronic Arts, Take-Two und der Embracer Group. Da wurde komplett rein investiert von dem saudischen Königshaus. Also da sehen wir eine Einflussnahme eines anderen Players von einem bisher ja relativ unbeteiligten Gebiet unserer Erde in der Vergangenheit. Und ja, bin mal gespannt, ob da nicht mehr als nur Geld, sondern auch irgendwann halt mal inhaltliche Dinge dazukommen. Denn das haben wir ja gesehen, wie das ist, wenn China sich einkauft in diese ganzen Games Groups. Und da wird dann auch inhaltlich mal mitgesprochen, wenn man schon das Geld hingelegt hat.
Ja, ist ja vor allen Dingen so ein anhaltender Trend, ne, dass die immer mehr in diesen Games-Markt vordringen wollen, die ja auch zum Beispiel diese E-Sport, was war das denn, Weltmeisterschaft quasi?
Olympischen Spiele, Rechte, ja.
Genau, dass sie sich dazu die Rechte geschnappt haben und das da dann haben stattfinden lassen. Und das ist jetzt sozusagen ein weiteres Puzzleteil. Also da passiert auf jeden Fall einiges.
Pass auf, ich werde noch Ambassador, wenn iRacing dann gekauft wurde von denen und ich dann bei den Olympischen Spielen mitmachen möchte in der Formel 1.
Oha, ja, da wäre...
Oh je, was für eine Zukunftsvision. Das mache ich nicht mit. Hier gibt's Ideale und Vorstellungen, die nicht dem Geldschein unterworfen sind. Denn wie hat Volker Pispas schon gesagt, guckt euch selber an auf YouTube. Tschüssikowski, bis zur nächsten Woche.
Ciao.